Im 16. Jahres Treffens in der Patenstadt Hildesheim.
Heimat lieb und traut, wann ich dir mein Auge schaut, wann du meine Wiege stand, unbenommen mir entschwand, da bist du.
Zerrissenes Land von Hans Bahr. Zerrissenes Land, Wahnwitz hat dich geteilt. Aber du bleibst heute und immer, was du stets uns gewesen. Heimat, hüben und drüben, Deutschland. Liebe Gäste, liebe Heimatfreunde, vor 30 Jahren trafen sich erstmals Laubener hier an dieser Stelle auf dem Berghölzchen in Hildesheim nach ihrer Vertreibung aus ihrer Heimat. Zwischen diesem ersten Treffen und dem heutigen 30. Jahrestreffen in Hildesheim liegt ein Generationsalter. Und zwischen Hildesheim und Laubern existieren zwei Grenzen. Wir haben also keinen Grund zur Freude und keinen Grund zum Feiern. Aber dennoch, wir wollen dankbar sein, dass wir uns mit der alten Heimat im Herzen nun schon 30 Jahre lang die Treue gehalten haben. Und dass sich jedes Jahr immer wieder 1000 bis 2000 Lauberner aus allen Richtungen hier auf dem Berghölzchen zusammenfinden. Das ist ein besonderes Verdienst von Herrn Prälat Dr. Piekortz, der in über 30 Jahren 380 Heimatbriefe an die Lauberner versandt hat. Was das bedeutet, kann nur der ermessen, der das Lauberner Büro in Seibolsdorf einmal zu sehen bekommen hat. Das Büro mit seinen Karteien, Schreib- und Druckmaschinen, Bergen von Papier und Briefumschlägen. Was hier geleistet wird, das kann ein Einzelner, der das nicht gesehen hat, nicht begreifen. Hier leisten Fräulein Kretzig und ihre Mitarbeiterin, die Schwestern, treue Arbeit für die Lauberner seit Jahren. Seit 30 Jahren halten wir auch der Stadt Hildesheim die Treue, mit der uns nun schon eine 25-jährige Patenschaft verbindet. So begehen wir heute also ein doppeltes Jubiläum. Aus Anlass dieser 25-jährigen Patenschaft, auch mit der Stadt Neiße, wurde bereits am 10. Mai in der Rathaushalle die Ausstellung 25 Jahre Patenschaft Hildesheim-Laubern-Neiße eröffnet, die morgen noch zu sehen ist. Morgen ist der letzte Tag. Ich möchte an dieser Stelle Dank sagen allen maßgeblichen Stellen der Patenstadt Hildesheim, die wieder zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben und stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben. Möchte dieses gute Verhältnis weiterhin zum Wohle aller bestehen bleiben. Ich möchte ferner Dank sagen allen Mitarbeitern, vor allem auch dem Posaunenchor unter Führung von Herrn Klein, allen Mitarbeitern an den Kassen und so weiter, die alle mitgewirkt haben, dass dieses ein rundes Wiedersehensfest wird. Ich habe heute die Freude, besonders viele Gäste begrüßen zu können. Von der Patenstadt begrüße ich ganz herzlich Herrn Bürgermeister Klinge und Herrn Stadtdirektor Oschatz, Herrn Stadtdirektor Stock, den wir gestern schon begrüßen konnten, vom Hauptamt auch Herrn Ohlendorf und Herrn Pander. Ich begrüße in Vertretung des Herrn Landrats Herrn Kunze vom Landkreis Hildesheim. Ferner vom Vertriebenenamt des Kreises Herrn Mücke und Herrn Reichhauer. In Vertretung des Neisser Kultur- und Heimatbundes ist vom Bundesvorstand erschienen Herr Langer. Ich begrüße ferner die Vertreter von BDV und Landsmannschaft Schlesien, Herrn Weiß, und vom Laubener Heimatbund, Herrn Mücke. Ich freue mich auch, Frau Bartels mit Familie begrüßen zu können. Frau Bartels hat damals hier als Wirtin regiert und uns Laubener hier immer empfangen und sich mit Ihnen gefreut. Ich begrüße ferner die Vertreter der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Und nun sprechen zu uns Vertreter der Stadt und des Kreises. Darf ich Herr Bürgermeister Klinge bitten?
Liebe Laubahner, wir hatten in den letzten Tagen schlechtes Wetter. Und mein Vorgänger Martin Beuken hat einmal gesagt, genauso wie die Schwalben jedes Jahr nach Hildesheim kommen, kommen immer wieder zum Berghölzchen die Laubahner. Mit ihnen ist dieser herrliche Sonnentag auf das Berghölzchen gekommen. Wir wissen, dass sie dieses Berghölzchen an ihren Steinberg erinnert. Und wir wissen, dass diese Stadt so viel gemeinsam hat, auch mit Laubahn. Wir wissen aber auch, dass sie, als sie vor 30 Jahren hier sich das erste Mal auf dem Berghölzchen versammelten, dort unten eine völlig zerstörte Stadt fanden. Dass sie, als sie hier mit dem Treck vor Hildesheim ankamen, nicht einmal Wohnung nehmen konnten, weil Wohnungen nicht für die Hildesheimer vorhanden waren, weil Wohnungen zerstört waren. Und dennoch haben unsere Hildesheimer aus Land und Stadt ihnen Heimat gegeben. Und sie haben mit aufgebaut dieses neue Hildesheim, das schneller als zu erwarten aus Schutt und Asche erstand. Liebe Laubahner, ich habe jetzt zum dritten Mal die Ehre, hier auf dem Berghölzchen für die Stadt Hildesheim zu sprechen. Ich selber bin geborener Hildesheimer und als Kleinkind habe ich den 22. März 1945 die völlige Zerstörung der Stadt am Müggelsee im Norden der Stadt Hildesheim erlebt. Und aus den Schilderungen meiner Eltern weiß ich, was sich hier abgespielt hat. Insofern kann ich ahnen, was die Kriegswirren für Heimatvertriebene erst bedeuten müssen. Nicht nur ihre Häuser, nicht nur wie wir ihr Hab und Gut verloren, sondern sie haben ihre Heimat verloren. Und die Heimat haben wir behalten, in Trümmern. Aber es gab ein Ziel, für das es sich lohnte zu arbeiten, für diese Stadt Hildesheim, die wir über alles lieben. Und wir sind uns bewusst, dass diese Stadt Hildesheimer für viele Laubahner, die hier in Hildesheim oder Umgebung wohnen, Heimat geworden ist. Und wir wissen, dass für alle Laubahner, die hier jedes Jahr zu ihrem Heimattreffen kommen, Hildesheim Heimat geworden ist. Und dafür sind wir Hildesheimer Ihnen dankbar. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Wenn man Leid und Schicksal ertragen hat, Verlust der Heimat, dass es überhaupt einen Ersatz für Heimat geben kann. Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht? Es gibt diesen Ersatz und diese Stadt darf für Sie Heimat sein. Darauf sind wir stolz. Meine Damen und Herren, als vor 25 Jahren der Rat der Stadt Hildesheim für die beiden Städte Neiße und Lauban die Patenschaft beschloss, waren sich unsere Vorväter darüber im Klaren, dass das auch eine Verpflichtung bedeutet, eine Verpflichtung für Hildesheim. Ich habe eine Hoffnung, dass wir diese Verpflichtung Ihnen gegenüber erfüllt haben. Damals sagte der Oberbürgermeister Leckwe, dass es ein Symbol gäbe, ein Symbol der Zusammengehörigkeit, nämlich die Stadtfarben Laubahns sind schwarz und rot. Und die Stadtfarben von Hildesheim sind rot und gold. Und in dieser Zusammenführung dieser beiden Städte ergibt sich die Farbe Schwarz, Rot, Gold. Und mein Vorgänger Leckwe meinte damals, das wäre ein Symbol für die Einheit Deutschlands. Es ist sicher gut, dass wir über die Grenzen zu persönlichem Frieden, zur persönlichen Freundschaft und zu Kontakten auffordern. Die polnischen Menschen, die heute dort leben, können nichts dafür, dass sie dort leben und sind unsere Brüder und Schwestern in dieser Welt. Die, die sie dort hingebracht haben, sei es durch deutsche Schuld, sei es durch sowjetische Schuld, sei es durch polnische Schuld, die politischen Kräfte sind die, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Ich bin zutiefst für den Frieden der Völker auch über die Grenzen nach Osten, so wie wir es nach Westen geschafft haben. Nur, wer im Zuge von Frieden schaffen nicht auf Recht hinweist und Unrecht einfach stillschweigend erträgt, ist nicht in der Lage, auf Dauer Frieden zu sichern. Denn nur auf einer gesicherten Kenntnis unserer Geschichte und unter klarer Nennung der Verhältnisse ist es möglich, Frieden in Europa zu schaffen. Denn der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Und nicht das Werk von faulen Kompromissen und ständigen Zugeständnissen. Tradition ist etwas, was uns Hildesheimern ganz bekannt ist. Sie haben einen Paten, der über 1100 Jahre alt ist. Sie haben einen Paten, der europäische Geschichte machte im Mittelalter. Sie sehen auch heute unsere bedeutenden Baudenkmäler. Diese Stadt, die Sie zu Ihrer zweiten Heimat gemacht haben, leidet im Augenblick sehr unter Substanzverlust, weil man diese traditionsreiche, geschichtsträchtige Stadt aus vordergründigen, parteitaktischen Machenschaften zum Provinznest degradieren will. Wir haben uns daran zu gewöhnen, dass bei unseren Politikern, die dieses Land regieren, jedweder Partei Fragen von Tradition, von Geschichte, einem vordergründigen Pragmatismus, einem Bürokratismus weichen muss. Es ist schlimm um Deutschland bestellt, wenn wir nicht mehr wissen, als verantwortliche Politiker, was in der Geschichte aus unseren alten Städten zum Wohle dieses Landes entstanden ist. Wehe uns vor Politikern, die ihren Posten, Ministerpräsident, Minister oder Abgeordneter, höher schätzen als die Tradition und als ihre Bevölkerung, für die sie und von der sie gewählt sind. Wir können nur hoffen, dass wir alle, die wir Verantwortung tragen, aus unserer Geschichte lernen und im Bewusstsein dieser Geschichte unser politisches Handeln für die Zukunft so einrichten, dass das Leben in dem Bereich, für den wir zuständig sind, lebenswert bleibt und lebenswerter wird. Dazu gehört die Freundschaft zum Osten, dass wir reisen dürfen in unsere alte Heimat. Und dazu gehört unser Bemühen, die Heimat, die wir hier haben, zu erhalten. Wir leben nicht nur in Wohnungen, um zu Arbeitsplätzen zu fahren, sondern wir leben in einer Gemeinschaft, weil diese Gemeinschaft zutiefst menschenwürdig gestaltet ist. Wenn wir erst Objekte werden, die von Technokraten wie Schachfiguren von der Wohnung zum Arbeitsplatz geschickt werden, dann ist es traurig, dass wir 30 Jahre an diesem Gemeinwesen mitgearbeitet haben. In der Hoffnung, dass wir aus Fehlern lernen und dass die Liebe zu unserem Vaterland, der Bundesrepublik Deutschland, uns Kraft gibt, vorübergehende Fehlentscheidungen durch eine bessere Politik zu ersetzen. In dieser Hoffnung leben wir alle, für uns und für unsere Kinder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in Hildesheim, in der Stadt, die Ihre Heimat ist. Ich danke Ihnen.
In Vertretung des Herrn Landrats spricht jetzt Herr Kunze.
Herr Bürgermeister, Herr Stadtdirektor, liebe Landsleute, als gebürtiger Breslauer glaube ich, mir diese Anrede erlauben zu dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe die große Ehre, Sie im Namen des Landkreises, des Kreistages und der Kreisverwaltung in Patenkreis und Stadt Hildesheim herzlich willkommen zu heißen. Ihr heute zum 30. Male veranstaltetes Laubahner Heimattreffen hat insofern eine besondere Bedeutung, weil sich zum 25. Male der Tag jährt, an dem die Patenschaft zwischen Lauban und Hildesheim begründet wurde. Eine Patenschaft, die sich, wie ich meine, bewährt hat. Sie haben als Laubahner mit den alljährlichen Treffen sogleich nach dem Krieg, nach Ihrer Vertreibung begonnen. Besonderen Dank darf ich namens des Kreises Ihnen, Herr Prälat Dr. Piekopf, sagen, der Sie sich nicht nur als Initiator der Laubahner Heimattreffen, sondern auch als Herausgeber der Laubahner Gemeindebriefe und anderen Schrifttums besondere Verdienste erworben haben. Ihre Treffen dienten in den ersten Jahren nach der Vertreibung neben der Erhaltung des Bewusstseins der Beziehung zur Heimat zugleich der Bekundung des Willens zur Rückkehr. Die Hoffnungen auf eine Möglichkeit der Rückkehr nach Schlesien, dem Land, das vor mehr als 700 Jahren von Bauern, Bürgern, Handwerkern und Werkleuten aus West- und Mitteldeutschland, vor allem aus Franken, Obersachsen und Thüringen besiedelt wurde, dessen Wälder von ihnen gerodet und dessen Städte und Dörfer von ihnen erbaut wurden, die Möglichkeit der Rückkehr wurde zunehmend geringer, weil das Gebiet, das für den einzelnen Menschen Heimat gewesen war, von anderen Menschen, die keinerlei Beziehung zu diesem Land hatten, in Besitz genommen worden ist. So auch Lauban, die schlesische Kreisstadt am Queis, gegründet im Jahr 1220. Heimat umfasst aber nicht nur den räumlichen Lebensbereich des Menschen, die Landschaft, in der er aufgewachsen und als Persönlichkeit geprägt worden ist, das Dorf, die Stadt, die Felder und Äcker. Zu Heimat gehört auch die Umgebung des Menschen, die Familie, die Freunde, Kollegen, Nachbarn. Dass diese Bindungen nicht verloren gehen, weil die Heimat im Sinne der Landschaft und der räumlichen Umgebung nicht mehr erreichbar ist, deshalb veranstalten Sie alljährlich das Treffen Ihres Heimatkreises Lauban. Um die alten Nachbarn aus Ihrer Stadt oder Ihrem Dorf und die Kollegen Ihrer Jugendzeit zu treffen, um an ihrem Schicksal teilzunehmen und die Gemeinsamkeiten wachzuhalten. An einem Tag wie heute sollte aber auch daran erinnert werden, dass die erfolgreiche und wirksame Eingliederung der Vertriebenen im freien Teil Deutschlands eine der Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbau unseres Staates nach dem Krieg gewesen ist. Die Heimatvertriebenen haben daran einen entscheidenden Anteil. Auch deshalb, weil sie diesen unseren Staat als ihren Staat verstanden und sich ihm nicht nur zunehmend verbunden fühlten, sondern auch ihr Stück Heimat, das sie in ihrem Gepäck, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen mitgebracht haben, in der neuen Umgebung einsetzten, um ihr nicht fremd zu bleiben, sondern sie zu einer neuen Heimat werden zu lassen. Diese neue Heimat soll nicht die alte ersetzen. Sie kann es ohnehin nicht, sondern sie soll eine zweite Heimat sein. Wenn der Kreis Hildesheim durch die Übernahme der Patenschaft für die Bürger Laubahns in den vergangenen 25 Jahren einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben sollte, dass sie eine zweite Heimat gefunden haben, dann dürfte an diesem Beispiel der Sinn einer Patenschaft bewiesen sein. Lassen Sie uns daher die heutige Gelegenheit dazu benutzen, uns zu versichern, dass wir auch nach 25 Jahren die Patenschaft im gleichen Sinne, im gleichen Geiste des Verstehens und Entgegenkommens wie bisher fortsetzen wollen. Seien Sie uns im schönen Hildesheimer Land jederzeit willkommen. Ich danke Ihnen.
Es spricht jetzt vom Neisser Bundesvorstand Herr Lange zu uns.
der Bundesvorstand des Neisser Kultur- und Heimatbundes, mit allen seinen Neissern in Stadt und Land, entbietet Ihnen, liebe Laubahner, seinen Gruß. Was in der gestrigen gemeinsamen Patenschaftsfeier im ehrwürdigen Rathaus zu Hildesheim so sichtbar, eindrucksvoll und überzeugend zum Ausdruck kam, die Einheit in der gemeinsamen Patenschaft mit Stadt und Kreis Hildesheim zur Geltung zu bringen, hier wurde es verwirklicht. Hier haben ein Zeugnis und Bekenntnis für alle, die es sehen und hören wollen, zwei über 700-jährige deutsche Städte neue Heimat wiedergefunden, wetteifernd in ihrer Treue zu ihrer althergebrachten Heimat Schlesien, wetteifernd aber auch in ihrem Willen, auf neuem, festem Grund Zukunft zu bauen, worin sich in Freundschaft zueinander Laubahner wie Neisser, von nichts und niemandem übertreffen lassen wollen. Dass dies gelinge, das walte Gott.
Wir wollen gemeinsam singen das Lied Wahre Freundschaft soll nicht wanken, Vers 1 und 3.
Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernt ist. In Gedanken und der Treue nicht vergisst. Lebe fort noch in Gedanken und der Treue.
Wir hören jetzt die Festansprache von Herrn Professor Dr. Menzel.
Meine sehr verehrten Anwesenden, liebe Landsleute aus Stadt und Kreis Laubern. Unser Treffen hat ja einen doppelten Sinn. Von dem ersten ist nun schon viel und gut gesprochen, eben die Feier unseres 30. Treffens, die Feier der 25-jährigen Patenschaft der beiden Städte Neisse, Laubern zu Hildesheim. Und wir haben weiter nichts zu tun in diesem Punkt, als zu danken. Das haben wir auch gestern öffentlich getan, wir haben es heute. Das ist die Stelle, wo wir nämlich zuerst danken müssen, in den Gottesdiensten getan. Ich war bei dem Treffen eines schlesischen Ortes zwischen Greifenberg und Hirschberg. Das sind schon bald 30 Jahre her. Die trafen sich das erste Mal. Das war das Dorf Spiller. Und zwar im Bergischen Land, in Gummersbach. Der Gemeindevorsteher, wie es früher schlicht hieß, also heute als Bürgermeister, der Gemeindevorsteher, der sagte nur, wir singen gemeinsam aus Herzensgrund, wirklich wiederhole ich das, weil es mich tief beeindruckt hat, wir singen das Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ja, das ist richtig. Der Mensch kann nicht bestehen, wenn er sich nicht immer wieder mit dem Ewigen verbindet. Jeden Tag, jede Stunde, so oft es nur möglich ist. Das ist nun der eine Sinn hier unseres Zusammenseins. Und der andere heißt ja immer wieder, sich besinnen. Besinnen auf die volltragenden und vollzeugenden Kräfte. Das haben die Völker immer getan, sobald sie in die Not gerieten. Wenn Sie denken, als der Staatsfest des Großen im Oktober 1806 auf den Schlachtfeldern von Jena und Auerstedt zusammenbrach, das, was der König bereits selbst im Oktober 1785 dem schlesischen Minister oder dem Minister für Schlesien, dem Grafen Heum, vorausgesagt hatte: Wenn ich sterbe, es wird ein lustiges Leben werden am Hofe. Man wird essen und trinken, er sagte noch anders, etwas schärfer. Die Weiber werden regieren, hat er gesagt. Der Staat wird verkommen. 1785, dem schlesischen Minister oder dem Minister für Schlesien, dem Grafen Heum, vorausgesagt hatte: Wenn ich sterbe, es wird ein lustiges Leben werden am Hofe. Man wird essen und trinken, er sagte noch anders, etwas schärfer. Die Weiber werden regieren, hat er gesagt. Der Staat wird verkommen und wird vergehen. Und so traf es hier ein. Ja, da kamen die großen Nothelfer, die diese Kräfte wieder weckten. Und das war damals verhältnismäßig leicht. Wir sind das, diese volkzeugenden und volkerhaltenden Kräfte. Und das ist die Sprache als die wichtigste, ganz oben anstetig. Das Lied, also alles, was sich mit Volk verbindet. Volkssprache, Volksdichtung, Volkslied, Volkssitte, Volksbrauch, Volksrecht, Volkskunst, was alles. Die großen Nothelfer kamen damals. Das gelehrte Brüderpaar Jakob Grimm. Da kam einer, der wurde von Napoleon genannt, die fünfte Großmacht Europas. Das war Josef Görres. Müssen wir mal lesen in den Tagebüchern von Eichendorff, der studierte gerade in Heidelberg, als Josef Görres dort seine Vorlesung hielt. Am stärksten beeindruckt waren die jungen Studenten von dem Charakter dieses großartigen Deutschen. Na, da wären noch viele zu nennen. Es trat auf der Webersohn aus der Oberlausitz. Vor den Ohren und Augen der französischen Besatzung, da hielt er seine Reden an die deutsche Nation. Johann Gottlieb Fichte war das. Nicht die Gewalt der Waffen, nicht Kanonen und Gewehre kann uns retten. Eine Erneuerung des Volkes kann nur kommen aus den Kräften des Gemütes. Na, das ist natürlich heute ein Fremdwort. Das ist längst alles zertreten. Seit Jahren geht das schon. Die Gemütskräfte zerstampft. Wir sind da sehr schwer dran. Aber wie es wirklich steht, die Besinnen auf das, was Heimat ist, was Heimat von uns verlangt, darum kommen wir nicht herum. Wie es wirklich im Lande aussieht, an vielen Stellen, dafür haben Sie als krassestes Beispiel die Sendung vom 9. Februar 1977 aus Bremen, wo eine Kreatur wie Herr Dr. Schwan die Sache angestellt hat, muss ich schon sagen. Wo Sie allerdings auch die neuen Radener, die Schlesier, haben überfahren lassen von so einer Macht. Als wenn das jetzt. Das ist eine Macht natürlich, aber eine dämonische. Ja, also hier kommen wir nicht herum. Der Begriff Heimat ist demgemäß, aufgrund der Verworrenheit unserer Zeiten, um nicht zu sagen der Verwildertheit. Der Begriff Heimat ist in die Zerrmühle der Diskussionen geraten. Man redet drüber, ohne genau zu wissen, worum es geht. Einer der großen politischen Denker der Menschheitsgeschichte, das ist der Weise aus dem alten China, mit Namen Konfuzius, also Konfuze, lateinisch Konfuzius, das heißt Meister. Da wurde einmal gefragt, was die erste Aufgabe des Staatsmannes sei, der die Regierung übernimmt. Er antwortete: Die erste Aufgabe heißt, die Begriffe richtig zu stellen. Denn wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht. Stimmen aber die Worte nicht, so kommen keine rechten Werke zustande. Die Sittlichkeit, die Kunst und die Gerechtigkeit leiden. Und das Volk weiß dann nicht mehr, wohin Hand und Fuß setzen. Es wird irregeleitet, es wird betrogen. Nun, warum dieses alles? Eben, weil auch die Heimat, wie gesagt, genau wie die großen Begriffe, von denen man redet und was ganz anderes meint, Freiheit, sehen Sie den Film an, der vor kurzem gedreht wurde an der deutschen Botschaft in Moskau. Freiheit, Frieden, Recht, Volk, Vaterland. Und eben auch das, was Heimat heißt, unklar und unwahr geworden. Und so redet man drüber ohne genügende Sachkenntnis. In Gesprächen mit Jungen, mit Studenten, auch mit jungen Lehrern, da stellte sich einmal Folgendes heraus in einem ostdeutschen Seminar. Heimat, sagten die, ist was für die alten Leute. Und Heimat ist, wie sie selbst die Leute veraltet. Zweitens, heute im Zeitalter der Technik ist der Begriff Heimat nichtssagend, ja überflüssig, da eben überholt. Drittens, für den Aufbau eines vereinten Europas ist das Wort Heimat geradezu hinderlich, wenn nicht gar gefährlich. Nun ja, hier heißt es, die wahren Sachverhalte klar herauszustellen. Heimat und Vaterland haben in erster Linie mit dem Volke, nicht mit dem Staat zu tun. Der Staat kann und muss den Schutz der Heimat und des Vaterlandes übernehmen. Staaten entstehen, werden größer, kleiner, verändern ihre Gestalt, können auch zerfallen. Was aber bleibt, sind die Menschen. Das ist das Volk in den Räumen, in denen Staaten sich formten und veränderten, vergingen. Denn diesen Menschen gehört zu diesen der Begriff Heimat, genauso wie die anderen grundlegenden Erscheinungen, Urphänomene werden sie genannt. Hier die kluge und gelehrte Frau aus Braunschweig hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Ricarda Huch, Urphänomene, Urerscheinungen. Sie hat es auch etwas erläutert, sie schreibt, die bilden das Fundament, bis zu welchem der Bau der Welt möglicherweise abgetragen werden könnte. Dass sie selbst aber unverändert bestehen bleiben. Heimat gehört zu diesen Fundamenten, zu diesen Werten, die nicht umgewertet werden dürfen und können. Keine Macht der Welt, kein Gewaltmensch, noch irgendein hoher Präsident oder gar ein Parteihäuptling vermag diese gottgesetzte Ordnung umzuwerfen, wenn er nicht großes Unheil stiften will. Es war von Politikern die Rede. Mir fiel das Wort ein, bei Ihren Worten, Herr Bürgermeister, was Jakob Burg hat mal schreibt, ist der Basler gelehrte Historiker. Ist nicht der Karl Jakob Burkhardt, der Reichsverweser von Danzig war, auch ein großartiger Mann, großartiger europäischer Geist. Jakob Burkhardt, also verwandt sind sie nicht, Weiser aus Basel. Der Politiker fängt dort an, wo er die historischen Kontinuitäten respektiert, auf Deutsch heißt das, wo er das geschichtlich Gewachsene mit Ehrfurcht behandelt. Der Politiker, der einen Atlas nimmt und einen Bleistift und Grenzen zieht, wie sie gerade seiner Machtgier entsprechen, ist ein Pfuscher, um nicht zu sagen, steht da ein Verbrecher, weil er Millionen ins Unglück reißt. Ja, so ist das. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, was Heimat ist. Ich will es Ihnen nochmal sagen. Ich habe aber gestern Abend nochmal gesagt, die Mitte der Heimat, die Mutter. Wenn daran, der wird ja wahrscheinlich die Mutter haben, der Dr. Schwan, da in Bremen, meine ich. Nicht, wenn er das bedacht hätte. Sind selber Heimatlose, oder um zu sagen, weil das Wort zu schade ist, heimatlos, unbehauste Menschen. Ja, also nun, wir haben ja unser Schlesien so genannt, Agnes Miegel nennt die Ostpreußen, Mutter Ostpreußen, jene tragische, dichte Gestalt der Deutschen. Friedrich Hölderlin redet eben von Mutter Zwevin, Mutter Schwaben oder Mutter Heidelberg sogar. Lange lieb ich dich schon, du der Landstädte Schönste, möchte Mutter dich nennen, heißt da. Dass das alles keine Katheterweisheit ist, sondern schwer erlebte Sachhintergründe hat. Dafür ein Beispiel noch. Der in Breslau geborene, am 8. April 1945 noch von Hitlers Schergen umgebrachte, Dietrich Bonhoeffer. Aus dem Zuchthaus in Spandau schreibt er, Weihnachten 1943. Ich brauche euch nicht zu sagen, wie groß meine Sehnsucht nach Freiheit und nach euch allen ist. In solchen Zeiten erweist es sich eigentlich erst, eine Vergangenheit, dein inneres Erbe zu besitzen, das von dem Wandel der Zeiten und der Zufälle unabhängig ist. Das Bewusstsein von einer geistigen Überlieferung, die durch Jahrhunderte reicht, getragen zu sein, gibt einem allen vorübergehenden Bedrängnissen gegenüber das Gefühl der Geborgenheit. Ich glaube, wer sich im Besitze solcher Kraftreserven weiß, braucht sich auf weichere Gefühle, die meiner Meinung nach doch zu den besten, den besseren der Menschen gehören, zu den edleren, nicht zu schämen, wenn die Erinnerung an eine gute und reiche Vergangenheit sie hervorruft. Überwältigen werden sie denjenigen nicht, der an den Werten festhält, die ihm kein Mensch nehmen kann. Genannt habe ich Ihnen diese Kräfte bei der Volkssprache, Volkslied, der Umgang heute, den der Deutsche mit seiner Sprache pflegt, ist geradezu beschämend. Die Londoner Times schrieb 1964 bereits in einem Aufsatz mit der Überschrift Die Deutsche und ihre Sprache. Da schreiben die in den beiden letzten Sätzen, wenn das noch 100 Jahre so fortgeht, wie die Deutschen heute mit ihrer Sprache umgehen. Komm noch mehr, da warte ich. Alles gut. Also, wie die Deutschen mit ihrer Sprache umgehen, ist das ganze Deutsch die Sprache eines Goethe, eines Klopstock, eines Martin Luther, wenn die drei großen deutschen Sprachschöpfer, eines Friedrich Schiller, eines und so weiter, ging das eine ganze Reihe Namen, nannten die noch, ist das weiter nichts mehr als ein englisches Kauderwelsch. Jetzt kommen so einige Proben, angefangen beim Baby hin bis zum Teenager und zum Fan und zum, ich weiß nicht, was die alles machen, dann ein Party und glauben auch noch, das nimmt ein Happy End. Ja, das ist ein Trauerspiel. Das zeigt die ganze Erschlaffung, Erschlaffung des Geistigen und Moralischen unseres Volkes. Aber wir wollen uns da nicht beirren lassen, wir, die wir durch so viel Leid gegangen sind. Und alle Kraft zusammennehmen, dass das, was eben das uns trägt durch die Zeiten hindurch, das ist genauso sicher, dass, wie heute Sonnenschein gekommen ist. Und vielleicht viel sicherer noch als das. Denn das weiß man nicht, ob das immer so ist, aber bis jetzt war es so. Die Stellen, wo die Pflegestätten dieser Kräfte, das sind die Familien. Da ist die große Aufgabe gestellt. Heimat zu erwerben, als die Gabe, die der junge Mensch empfangen hat. Es ist das Schicksal jedes Menschen, dass er hineingeboren wird in eine Sprachgemeinschaft. Er wird hineingeboren in eine Heimat. Die Sprachgemeinschaft redet in dem Falle Deutsch und wir außerdem noch Schlesisch. Und das ist nicht von ohne, denn die schlesische Mundart ist wie keine andere in die Weltliteratur mit ihrer Dichtung eingedrungen. Die Niederdeutschen mit Fritz Reuter, Rudolf Kienau und wer da, Klaus Groth, alles in Ehren, nicht? Und sehr zu begrüßen. Wir haben auch das zu Hause in unserer Bücherei gehabt. Aber hier das Schlesische, allein das Werk Gerhard Hauptmanns, das Mundartliche, das Werk seines Bruders, das Mundartliche Karl Hauptmanns oder Hermann Steers, der drei großen Gestirne am deutschen Dichterhimmel um die Jahrhundertwende. Das ist Zeugnis genug. Ja, die Familie, da muss man eben Zeit haben. Der Vater und die Mutter Zeit haben. Der Mensch, der heute der Maschine verhaftet ist, diese Maschine, die ich meine, das ist das, vor allen Dingen Radio und Fernsehen. Dass da ein Knopf da ist, den man abstellen, mit dem man das Ding abstellen kann. Was die uns so manchmal zumuten, was wir uns ansehen sollen. Na, also ich bin ja da gesegnet mit der Gabe von Herrgott, dass ich bei solchen Sachen also schlafe. Das ist keine Alterserscheinung, das habe ich als Rekrut, als 18-Jähriger in der Glogau bei Reserve 6 auch schon gehabt, im Kino meine ich natürlich. Schule, ja, die Schule und ihr Sprachunterricht. An meinen Enkeln verfolge ich das. Ich will mich nicht auslassen hierüber, ist auch gar nicht der Platz, aber ich bin da auch sehr, sehr besorgt. Aber ich komme von den Gymnasien, deren Arbeit ich auch lange genug kennengelernt habe. Ja, schon in der Grundschule, wenn ich mir das ansehe, bei meinen Enkeln allen, Schluss. Die Kirche hat hier große Aufgaben. Die Jugend muss beheimatet werden im Wort. Im Wort, das im Buch der Bücher steht. Ja, das ist es. Noch Vater und Mutter von uns Älteren, der ihr Lesebuch war die Bibel und das Gesangbuch. Und der den als Seidenberg kommt, dieser große deutsche Mystiker und Philosophus Teutonicus, Jakob Böhme, der hat auch nichts anderes gehabt. Aber es überkam ihn dann, weil er ernst gemacht hat mit diesen Worten. Die Gesichte, die eben eine Gnade Gottes sind. Aufgabe dann natürlich fällt natürlich den Landmannschaften zu, den Kulturvereinigungen schlechthin, den Heimatbünden, Gebirgs- und Wandervereine, Jugendvereine, Gesangvereine, Turnvereine, was alles. Durch Tun wird Heimat erworben. Und das ist keine bequeme Sache. Zum Tun gehört außerdem natürlich, was wir Schlesier von Haus aus hatten, das Wandern, Erwandern der Heimat. Und da eben in engste Gemeinschaft kommen mit Gottes Schöpfung. Erfolg, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wir haben eine ganze Reihe Kinder- und Jugendgruppen, die zu unseren Volkstumswochen gekommen sind. Wir haben jedes Jahr 5 solcher Wochen durchgeführt. Eine Singwoche, eine Leinspielwoche, eine Werkwoche, besonders in den Wochen vor Weihnachten, Oktober, November. Und dann eine Volkstanzwoche mit Trachtenpflege. Dann, wir haben in einem langen Bericht nach 100 solcher Wochen ja im Einzelnen alles klargestellt. Lassen Sie mich schließen. Zusammenfassend den Sinn unseres Treffens. Der Oderlieddichter, mir gut befreundet, Hans Nikawitz, heute in Wangen, wohnend Wangen im Allgäu, der hat das mal in ein paar Zeilen meisterhaft zusammengefasst. Warum treffen wir uns hier? Antwort: Den Toten zum Gedächtnis, uns selber zum Vermächtnis, den Kommenden zum Zeichen, Kindern, Enkeln, Urenkeln, den Kommenden zum Zeichen, das Alte festzuhalten und Neues zu gestalten und nicht vom Recht zu weichen. Geht auch der Weg zum Lichte im Schatten der Geschichte. Wir sind auf großer Runde und heben unsere Blicke zum Wandler der Geschicke und warten seiner Stunde.
Es spricht jetzt Herr Prälat Dr. Picotz, Worte des Totengedenkens.
Ich spreche jetzt ein kurzes Totengedenken. Wir schließen dann mit dem Geläut des Laubener Vollgeläutes. Darum bitte ich, diese 3 oder 4 Minuten sich nicht von den Plätzen zu bewegen, sondern in Ehrfurcht unserer Toten zu gedenken. Verehrte Ehrengäste, liebe Heimatfreunde, wir stünden nicht hier. Wir erlebten nicht hier Heimat, gäbe es nicht unsere Vorfahren. Indem sie uns das Leben weitergaben, gaben sie uns Heimat. Heimat ohne Vorfahren ist undenkbar. Darum müssen wir uns jedes Mal hier in Hildesheim beim Jahresheimatfest zu ihnen bekennen, unseren Eltern und Voreltern, Verwandten, Seelsorgern, Erziehern, Wohltätern und Freunden, besonders aber aller derer, die hier in den 30-Jahrestreffen mit uns auf dem Berghölzchen Heimat erlebt haben. Aber auch die gehören zu denen, an die wir denken, die wir unsere Hildesheimer Freunde nennen, unsere verewigten Oberbürgermeister und Oberstadtdirektoren. Euch aber, ihr Lieben in unserer schlesischen Heimat, wir grüßen eure Gräber, die wir nicht mehr schmücken können. Eure Hügel sind niedergewalzt, die Steine zerbrochen von fremder Hand. Doch unsere Sehnsucht findet euch zu jeder Stunde. Tiefer als sich der Meißel in den Stein gräbt, ist in uns die Spur derer gegraben, die uns die Fackel des Lebens weitergereicht haben. Lauter als Schönheit der Berge ruft ihr uns jetzt, deren Sinn und Trachten, Leiden und Lachen, Ringen und Streben uns die Heimat einst innerlich erschaffen haben. Ihr seid in Liebe in uns eingetan. Wir hören euer Rufen zu uns, euer Rufen gegen Hass und Torheit, gegen Spaltung und Zwietracht, gegen Unvernunft und Rechtsbruch, denn ihr seid Opfer und Mahnung zugleich in unserer bedrängten Zeit. Nie war die Heimat uns so kostbar, da wir sie getragen wissen durch euer Opfer. Was wir bergen in den Särgen, ist der Erde Kleid. Was wir lieben, ist geblieben, bleibt in Ewigkeit. So grüßen wir euch nun, ihr lieben Toten, allüberall. Wir ehren euch, wie wir gestern am Ehrenmahl Laubern Neiße zur 25-jährigen Patenschaftsfeier und zum 30. Jahrestreffen einen Ehrenkranz für euch niedergelegt haben. So ehren wir euch jetzt mit dem Geläut der Glocken unserer Heimat. Zuerst der Frauenkirche in Laubern, dann der Kreuzkirche in Laubern, beide vom Feuertod in Hamburg gerettet, jetzt in Bayern einer neuen Kreuzkirche erklingend, dann anschließend das Vierergeläut vom Glockenturm in Laubern, das jetzt im Dom zu Breslau klingt, und darin mischt sich auch noch das Geläut von Sächsisch Hauxdorf, das jetzt in Laubern ertönt, von der katholischen Pfarrkirche. Ihr lieben, leidgeprüften Glocken, ihr alle nicht mehr an eurem früheren Platz, nicht mehr daheim. Mit euren Tönen grüßt überall unsere unvergessenen Toten. Himmelwärts dringend mahnt auch uns, die wir nun schweigen, hören und beten. danke Ihnen.
Wir singen zum Abschluss unsere Nationalhymne. Damit ist die Feierstunde beendet. In Kürze beginnt im Eichendorf Hain die Jugendstunde.